Bei mir läuft die Aufnahme jetzt auch.
Wellenform erscheint, jawohl.
Auch so. Ja, ist das schön.
Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir, wie die letzten beiden Male auch schon, unser Kollege Thomas Sünder und Jan-Fabio Lamalfa. Moin ihr beiden.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Moin.
Da sind wir nun wieder mit Ausgabe 45 inzwischen. Gar nicht mal so übel. Und ich finde, es ist eine sehr schicke Ausgabe geworden. Ihr habt beide das PDF ja, glaube ich, schon so mehr oder weniger gesehen. Thomas, hattest du auch schon Zeit, mal raufzugucken?
Ja.
Und?
Sehr, sehr, sehr umfangreich, sehr buntes Themenvielfalt und ja, macht Spaß.
Wir haben auf dem Cover dieses Mal wieder ein Interview, das du gemacht hast, Thomas, und zwar mit Lennart Bandig. Nicht nur eine wirklich hübsche Titelseite, wie wir finden, sondern auch inhaltlich total interessant. Hol uns mal ab, um was ging es? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, er kam auf dich zu, um dir was zu erzählen, ne?
Genau, es geht darum, dass er selbst Otoplastiken herstellt mit einem 3D-Drucker. Mhm. Und da geht es zum einen um viele Aspekte, die die Qualität der Otoplastiken selbst betreffen, aber vor allen Dingen auch darum, dass er selbst mit einem kleinen Softwarehaus eine Lösung entwickelt hat, um das Ganze zu managen und dann eben auch mit Softwares wie Asego zu verknüpfen, sodass man immer sehen kann, wie ist gerade der Stand von der Otoplastik, wo sind wir gerade, was muss bis wann gemacht werden. Also hat es richtig systematisiert.
Ja, wobei, wenn ich da kurz reingrätschen darf, er ist, glaube ich, Amparex-Nutzer, aber er sagt, das könnte man theoretisch auch mit Asego verbinden, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Genau, er benutzt Amparex, aber er sagt, das ist mit anderen Plattformen auch zu verbinden und das würde er sogar auch, wenn Bedarf besteht, anderen Hörakustikern anbieten, so eine Verknüpfung zu erstellen.
Ja, und das ist natürlich richtig cool. Also damit trifft dann natürlich eine Stelle, die bei jedem, der einen 3D-Drucker hat, natürlich interessant sein könnte.
Ja. Und Dennis, wir waren ja diesmal sogar zusammen dort. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt oder beschäftigt?
Ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Das ist eine ganze Range, wie man so schön sagt. Ich finde erstmal das Geschäft cool, das ist relativ groß, finde ich, verhältnismäßig. Ist ja auch ein sehr traditionsreiches Hamburger Fachgeschäft. Ne? Hörgeräte Weber in der Weidenallee in Eimsbüttel. Helmut Schmidt war Kunde. Sieht man auch im hinteren Raum in so einer Vitrine den Aschenbecher mit wahrscheinlich der letzten Renault, die er da noch geraucht hat. Und also das ist natürlich für mich als Hamburger erstmal sowieso cool. Und Lennart ist halt, also so wirkt er zumindest auf mich, ein unglaublich pfiffiger, auch ehrgeiziger, anspruchsvoller Typ, der dann eben diese, wie du ja schon gesagt hast, Softwarelösung entwickelt hat mit den Scannern an den verschiedenen Stationen, um das halt irgendwie alles so richtig sauber hinzukriegen sozusagen und eben auch immer nachvollziehbar und halt auch in puncto Abrechnung und so weiter, ne? Also Hut ab, kann ich da nur sagen.
Also auf mich hat das Ganze gewirkt, wenn man was macht, sollte man es richtig machen. Und
genau, so könnte man das zusammenfassen.
Und dazu dem richtig machen gehört, erstmal genau zu wissen, was will ich eigentlich und warum mache ich das Ganze eigentlich? Und das fand ich schon mal ganz spannend. Das war ja sozusagen meine erste Frage, warum macht er das eigentlich? Und er sagt, also das gebe ich jetzt nur wieder, ohne es zu werten, er sagt, es liegt eigentlich daran, dass er von externen Laboren nicht die Qualität bekommen hat, die er für seine Otoplastiken haben wollte. Klammer auf, was Qualität ist, ist natürlich im Auge des Betrachters. Also hat er auch Gründe genannt, warum zum Beispiel bestimmte Sonderanfertigungen einfach in externen Laboren nicht möglich waren, die er aber jetzt selbst herstellt. Und das fand ich schon mal einen sehr interessanten Ansatz, dass es ihm wirklich in jeder Linie darum geht, die bestmögliche Anpassung für seine Kunden hinzubekommen. Genau. Dann behält er natürlich die Kontrolle darüber und er wird dadurch auch wahnsinnig schnell. Er könnte theoretisch morgens einen Ohrabdruck nehmen, wenn mal wirklich Eile ist. Es gab wohl auch Fälle, wo das schon stattgefunden hat und nachmittags die Otoplastik ans Ohr bringen. Und für mich selbst als Hörakustikmeister interessant daran ist, dass er auch sagt, bei ihm verlässt kein Kunde ohne Otoplastik mit dem Hörgerät das Geschäft. Ja. Und dann gab es noch eine Sache, die ich sehr überraschend fand, dass er jetzt tatsächlich mehr IDEO-Geräte verkauft als vorher. Wie fandest du das?
Wobei, wenn ich das richtig erinnere, bezieht er das ja auf einen so ein Instant-IDO, ne? Und dafür macht er dann eben eine Otoplastik und da geht es jetzt bei ihm stark genau. ab, sozusagen, wenn ich das richtig erinnere.
Weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, wenn man Otoplastiken selbst erstellt, dass wir eigentlich über Rig-Systeme primär sprechen. Er baut aber für das Signia Silk auch maßgefertigte Otoplastiken und dadurch kann er auch so ein Hörgerät praktisch so schnell anpassen wie ein Rig-System. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz spannender Aspekt.
Plus, er hat ja auch gesagt, wenn jemand mal ein Ersatzgerät braucht, kann man ja einfach die Otoplastik darunter nehmen, auf das Ersatzgerät stecken und der Kunde ist im Grunde versorgt wie vorher auch, nur eben mit dem Leihgerät.
Ja. Und last but not least, wir haben jetzt sehr viel über Technik gesprochen und auch über Anpassung, aber was ich auch bei ihm sehr spannend finde, ist der konsequente Umgang mit Mitarbeitern.
Ja.
Nämlich dahingehend, wir reden ja immer wieder in dem Magazin auch über Fachkräftemangel, dass er sagt, es geht darum, den Leuten, die Bock haben, eine Aufgabe auszuführen, diese zu übergeben und die dann eben anzuleiten, beziehungsweise die sind dann auch von sich aus motiviert, das möglichst gut zu machen. Mhm. Und warum soll nicht eine Azubine das Otoplastiklabor betreuen, wenn die da wirklich Bock drauf hat?
Ja, und er zahlt ja dann sogar auch mehr als gewöhnlich im ersten Ausbildungsjahr, wenn sie dazu bereit ist, was bei ihm ja dann so ist. Fand ich auch sehr löblich.
Sind aber Konzepte, die ja auch schon so seit Jahren am Markt sind. Wenn ich an Jerome denke, aus dem Hörhaus in Tuttlingen, da wurde auch ähnlich vorgegangen, dass du jemanden aus dem eigenen Team, der drauf Bock hast, diese Aufgabe überträgst. Und all das, auch hinten dran gesagt, ist ja auch immer abhängig von der Betriebsstruktur selbst. Also ich behaupte ja seit Jahren, dass du das von der kleinsten Lösung, anfangend mit 2 Mann im Betrieb, bis hin zu, ich sag mal, einen Betrieb mit mehreren Filialen betreiben kannst, wie wir damals zum Beispiel in Görlitz ja gezeigt hatten, mit Steutler. So, und die Frage ist, und da gebe ich dir voll und ganz recht, Thomas, hast du eine Idee am Anfang, welchen Prozess du einbauen willst und wie du diesen Prozess in dein Geschäft einbetten willst? Und mach dir auch bitte darüber Gedanken, welche, ich sag mal, Umfang an Otoplastiken du anbieten möchtest, weil auch all das immer abhängig ist von der Betriebsgröße. Ja, also ich kenne Betriebe, die da nur eine Hartotoplastik machen. Fertig, aus.
Lennart ist da ganz gut aufgestellt, fanden wir.
Genau, deswegen sage ich, also das muss man halt immer differenzieren und das muss jeder auf seinem Betrieb applizieren. Ich gehe auch mit euch vollkommen ein, dass vor allen Dingen dadurch, dass ich den Prozess im Auge habe und das behaupte ich ja seit vielen Jahren, du am Ende auch ganz genau deine Ausstoßquote und deine Zeiten ganz weit nach unten schieben kannst. Und das sollte ein Argument sein, wenn man Wert auf eine otoplastische Anbindung legt, dass man sich das überlegt und dann aber auch richtig gut.
Und was ich halt selbst auch erlebt habe, ich habe ja in diversen Hörakustikbetrieben gearbeitet, mehr oder weniger lange. Was er halt eben sagt, ist, das geht so weit, dass man auch sagen kann, warum muss die Geschäftsleitung, also die Filialleitung von einem Meister oder einer Meisterin übernommen werden, die vielleicht ein super Hörakustikerin oder Hörakustiker ist, aber einfach nicht das beste Organisationstalent hat, was so Bürokratie angeht. Und er sagt halt, er gibt keine Aufgabe, die nicht audiologischer Natur ist, sozusagen, an jemanden ab, der damit seine Zeit verschwendet, die er nicht jemand anderem geben kann. Also bestes Beispiel ist, selbst ich als, sagen wir mal, Mitte 40-jähriger Azubi wurde dann irgendwie zum Kaffee holen geschickt, wo ich so denke, okay, die Zeit, die ich eigentlich im Geschäft verbringen könnte, um bei einer Anpassung beizuwohnen und da was zu lernen, wäre eigentlich viel kostbarer investiert.
Ja.
Also das heißt, ich finde den Ansatz sehr spannend zu sagen, wir geben Menschen Verantwortung, die Bock drauf haben auf eine Aufgabe und alles, was jemand machen kann, der kein Hörakustiker ist, wird auch delegiert. Das finde ich sehr konsequent.
Das ist aber schön.
Also kommt zum Beispiel einmal pro Woche jemand, der einfach nur die Krankenkassenabrechnung macht, während ich hingegen musste das bei jedem Kunden selbst machen, was ich da für eine Zeit investiert habe, das kann man eigentlich fast gar nicht bezahlen.
Lennart ist halt, also ne, um nochmal an meine Eindrücke anzuknüpfen, unglaublich gut strukturiert in seinem Geschäft, fand ich. Ne? Also auch der Kollege, der die Softwarelösung dann mit ihm zusammen aufgesetzt hat, der war ja mit dabei, Dimitri. Und also auch wie die miteinander geredet haben, so was die wahrscheinlich für ein Team waren, wie er es auch geschafft hat, ihm irgendwie genau zu erklären, was er braucht und so weiter. Das fand ich schon beeindruckend.
Ja. Und er hat für mich dann auch, damit es mal ausprobieren kann, auch Otoplastiken gebaut. Und das ging auch alles reibungslos, hat auch sehr schnell sehr gut funktioniert. Die klingen auch super. Bei mir war es halt so, er hat mir weiche gebaut. Das ist das erste Mal, dass ich weiche Otoplastiken mal ausprobiert habe über längeren Zeitraum. Da war es dann halt tatsächlich so, dass ich das vom Material her nicht so gut vertragen habe. Also das sind natürlich alles Medizinprodukte und also Medizinmaterialien. Ich habe halt vorher Titan getragen, bin dann auf die Weiche gewechselt und dann hatte ich tatsächlich so ein bisschen Juckreizprobleme. Also ich scheine einer der Menschen zu sein, die genau dieses Material nicht so gut vertragen und deswegen bin ich dann auch wieder zurückgewechselt auf ein anderes Material. Aber der Sound war super, die Passform war super, also da gab es nichts zu beanstanden.
Top, ne? Aber bleiben wir doch noch ein bisschen in der Welt der Fachgeschäfte. Jan, du warst in der Hörwelt oder bei der Hörwelt Jana Ritter am Bodensee und hast dich da mal umgeschaut, allerdings mit einem ganz anderen Thema als dein 3D-Druck.
Naja, es hat schon fast auch damit zu tun, was jetzt Thomas ganz am Ende gesagt hat, wie man Mitarbeiter
mitnimmt. Siehste, ne? Da haben wir ja dann schon die Brücke, die zwar nicht über den Bodensee führt, aber zum nächsten Thema. Jana Ritter, bitte.
Ja, Jana Ritter, tolles Interview, mit tollen Aussagen, wie ich finde, durch insbesondere ihren beiden Zöglinge, einem Gesellen Pascal Fleck und ihrer jüngsten Auszubildenden Lisanne Wagner.
Vielleicht sollten wir, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, eben einmal ganz kurz sagen, du hast im Grunde nicht nur Jana Ritter interviewt, sondern sie hat ihre Auszubildende und ihren Gesellen, den sie vorher auch selbst ausgebildet hat, mit ins Gespräch geholt, weil ihr auch über das Thema Ausbildung und ne, Perspektiven, wie finden jüngere Leute eigentlich den Beruf und so weiter, sprechen wolltet.
Genau, also vielleicht nochmal vielleicht ein bisschen auszuholen. Ich bin vor ein paar Monaten auf Jana Ritter zugegangen, weil eben das Thema Ausbildung wir ein bisschen näher beleuchten wollen. Und weil ich ja weiß, wie sie sich ja da seit vielen Jahren, seitdem sie selbstständig ist, da bemüht, regelmäßig Auszubildende zu finden, denen qualitativ wirklich Know-how mitzugeben und die da Spaß am Beruf entwickeln wollen, dachte ich mir, alles klar, fangen wir doch mal mit ihr an, das ist nicht so weit weg von mir aus und das könnte doch mal ein guter Auftakt sein. Und dementsprechend, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, werden wir auch in den nächsten Monaten zu diesem Thema noch den einen oder anderen Beitrag hinten dran schieben und immer mit Blick drauf, was macht mir eigentlich Spaß an diesem Beruf? Wieso will ich den überhaupt machen? Wie finde ich überhaupt meine Mitarbeiter, also Auszubildende?
Ja.
Das sind alles so Fragen, die existenziell sind in meinen Augen für jeden Betrieb. Gerade deswegen, weil du als stationäre Einheit, die du ja bist, immer abhängig bist, wer ist bereit, bei dir in deinem Laden zu arbeiten? Und wer bringt dich mit deinem Betrieb einfach auch ein Stück weit weiter, qualitativ?
Wie hast du denn das Klima da erlebt? Also du saßt ja dann eben zusammen mit im Grunde der Inhaberin, der Meisterin, einem Gesellen, den sie ausgebildet hat und einer Auszubildenden. Wie hat das auf dich gewirkt? Was dachtest du, als du da warst?
Also es war super spannend. Super spannend deswegen, weil, weißt du, ich habe ja immer ein Stück weit noch immer meine Jugendtrainerbrille auf. Und in mir ist es klar, was es bedeutet, wenn ein jüngerer Mensch vor dir sitzt, in Anführungsstrichen. Und du hattest da zwei Leute, die praktisch das, was wir erlebt haben, Dennis, nämlich eine Wiedervereinigung, das kennen die gar nicht.
Die sind also alle nach 1990 geboren, logischerweise.
Deutlich, deutlich. Und gegenüber saß natürlich eine Chefin, die es noch weiß, was es bedeutet, ihre Auszubildung, ich meine in den 80er Jahren, in den frühen, angegangen zu sein.
Nicht als Hörakustikerin, müssen wir dazu sagen, weil
als HNO-Krankenschwester in der DDR.
Richtig.
und wie sie ihre Berufslaufbahn durchlaufen hat und welche Punkte für sie einschneidend waren. Mhm. Und man sah einfach die ganze Zeit nur, dass die zwei jungen Leute da saßen und irgendwie schon ahnten, dass die Jana Ritter diesen Background hat, aber das gewiss nicht nachvollziehen konnten. Und mit diesem Gespräch ist natürlich etwas entstanden, wo sie natürlich, je länger wir es betrieben haben, immer mehr die Augen aufgerissen haben und ein Stück weit staunten.
Okay.
Ja? Und da kommt auch das zum Tragen, was Thomas vorhin gesagt hatte. Man muss ja auch seinen Leuten, wenn sie Bock drauf haben, auch etwas mitgeben wollen.
Mhm.
Ja? Und ich fand, auch wenn er, ich sag mal, zu pauschal ist und ne, eine alte Kiste, aber den Satz, ne, jeder Meister ist nur so gut, wie sein Geselle ist, der trifft's einfach. Also sie will ihr Wissen weitergeben und das merkt man auch an und das hat man auch durch beide zurückgespiegelt bekommen, dass sie das auch während ihrer Ausbildung erfahren haben, wie wichtig es doch ist, dass man einen guten Betrieb hinten dran hat.
Wie blicken denn die beiden, also der Geselle und die Auszubildende, auf das Berufsbild oder den Beruf, den sie da jetzt einerseits ausüben, andererseits zu dem sie sich ausbilden lassen?
Also, ganz simpel gesagt, sie mögen ihn.
Okay.
Die Frage ist, wirst du sie halten können? Und das jetzt, meine ich jetzt nicht nur speziell
als Fachgeschäft oder generell in der Branche?
Das ist auch eine Aussage, die Jana Ritter tätigt und weswegen sich es lohnt, in jedem Fall mal in den Beitrag mal die Nase reinzustecken. Da will ich einfach mal keine Antwort liefern. Mhm. Aber im Allgemeinen gesprochen steht, glaube ich, und da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, jeder Inhaber vor der Aufgabe, wie schaffe ich es, mein Personal langfristig zu halten, zufriedenzustellen, ihnen auch das mitzugeben, was sie als Mitarbeiter selber brauchen, um sich weiterentwickeln zu können. Und wie schwer es doch ist, Mitarbeiter zu halten und zu binden und überhaupt zu generieren, ich glaube, ist eine Frage, die zunehmend wichtiger werden wird.
Und übrigens noch in einem anderen Aspekt, der auch immer wieder eine Rolle spielt in der Branche, nämlich die sich als kleines Unternehmen gegen große Ketten zu behaupten.
Natürlich.
In dem Moment, wo ich ein attraktiveres Arbeitsumfeld anbiete als eine dieser Ketten, habe ich schon mal gute Chancen, dass ich es zumindest von der Besetzung her gewuppt bekomme.
Richtig, und das haben mir auch beide bestätigt, indem sie gesagt haben, Geld war nicht der primäre Entscheidungsgrund. Ja? Und also ich will nicht weiter verraten, es ist ein toller Beitrag, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich finde, wir haben da einen guten Auftakt gefunden für unsere Ausbildungsreihe. Und bin mal jetzt gespannt auf das Feedback, das wir da ernten werden.
Mit anderen Worten, um es hier vielleicht auch nochmal ganz klar formuliert anzukündigen, du wirst in den nächsten Heften weitere Artikel dieser Natur schreiben, weil du hast ja inzwischen auch schon einige weitere Betriebe besucht und berichtest da aus verschiedenen Perspektiven, immer mit dem Fokus auf das Thema Ausbildung.
Genau. Aber Dennis, du warst ja auch nicht ganz untätig in diesem Monat und hast neue Oticon-Produkte mitgebracht.
Mitgebracht nicht, ich habe sie mir angeguckt. Ich war bei der Oticon-Tour 25 hier in Hamburg und habe mir angeschaut, was es da zu berichten gab. Und insofern ja auch erstmal so vorab, es war die erste Oticon-Tour oder Roadshow, wie man ja gemeinhin sagen würde, ohne dass ein alter Bekannter vorne anstand. Für mich ein Stück weit einschneidend, um das nochmal ganz kurz zu erzählen, weil die allererste Herstellerveranstaltung, die ich jemals in dieser Branche gesehen habe, war genau in diesem Hotel, in dem jetzt auch die Oticon-Tour stattfand, auch eine Oticon-Veranstaltung. Vorne stand Horst Warnke und ich saß da mit eigentlich keine Ahnung von gar nichts und habe zugehört und jetzt einige Jahre später war ich da wieder und jetzt war Sebastian Rehlmann vorne dran. Und
war anders.
Und ja, aber nicht weniger gut oder irgendwas. Also ich fand es im Grunde genauso gut, sage ich jetzt einfach mal. Und hat die Neuheiten von Oticon vorgestellt. Allem voran natürlich ein IIC und ein CIC auf der Polaris-Plattform. Ne? Also das heißt, Oetikon Own SI, wenn ich das richtig erinnere. No, und das habe ich mir angeschaut. Ja, also der übergeordnete Satz könnte so formuliert werden. Sebastian Rehlmann hat gesagt, die Oetikon Intent Technologie hält jetzt auch Einzug in die IDO-Welt. Was natürlich ganz interessant ist, weil, wie wir ja alle wissen, IDOs haben nur ein Mikrofon. Und ich glaube, das IIC hat auch keine, also die Geräte kommunizieren nicht untereinander miteinander, Thomas, oder? Du bist unser Oetikon-Experte.
Ja, es wird gesagt, dass sie kein NFMI-Verbindung haben, die für diesen Spatial Sound auch notwendig ist. Spatial Sound bei Oetikon bedeutet, im echten Leben wird ja ein Ohr bevorzugt, wenn auf dem anderen Ohr eine Störquelle ist, sozusagen. Dann hören wir besser mit dem Ohr, wo keine Störquelle ist. Und das machen diese Geräte halt auch. Jetzt können das diese Im-Ohr-Geräte nicht. Und ich persönlich, ich bin jetzt absolut da nicht in der Forschung drin, also frage mich aber trotzdem, wie soll denn da überhaupt der Open Sound Navigator funktionieren, wenn die Hörgeräte nicht miteinander kommunizieren? Weil so wie ich den bisher verstanden habe, ist es ja so, also der Clou bei Oetikon ist ja, dass sie nicht mit klassischer Richtmikrofonie arbeiten, sondern die nehmen so ein Verfahren aus der Radartechnologie, Minimum Variance Distortion.
Ja, ja, ja. Du hast es drauf.
Und zielen praktisch mit Nullstellen rundum auf den Störlärm. Also das umgekehrte Verfahren. Man kann dieses Feld halt modulieren. Nur frage ich mich jetzt halt, wenn jedes Hörgerät für sich alleine da rumwurstelt, wie das dann im Stereofeld aussehen soll. Also falls das hier jemand von Oetikon hört und mir das mit einfachen Worten erklären kann und will, kann er uns gerne mal eine E-Mail schicken.
Wir würden uns freuen. Ja, also man muss dazu sagen, sie schränken diese Aussage Oetikon Intent Technologie jetzt auch in der IDO-Welt im Grunde ein Stück weit ein, indem sie sagen, es ist angepasst oder optimiert auf Systeme mit jeweils einem Mikrofon. Ne? Und aber ansonsten wirkte das für mich alles schon wieder wie ein großer Schritt, den Oetikon da mit den IDOs gemacht hat. Und letzten Endes müssen das natürlich die Akustikerinnen und Akustiker selber einschätzen, beziehungsweise hören, was ihre Kundinnen und Kunden da jetzt zu sagen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Mich hat es aber überzeugt. Dazu gab es außerdem eine neue Familie für den Einstiegsbereich sowie die untere Mittelklasse, Oetikon Jet PX, wo es jetzt auch schon das DNN 1.0. Wir erinnern uns ja, zuletzt hat Oetikon das DNN 2.0 eingeführt. Und sowas führt ja dann immer dazu, dass bereits arrivierte Technologien so ein bisschen weiter unten angesiedelt werden. So dass dann zumindest im Oetikon Jet PX1 das DNN 1.0 wirkt. Und apropos DNN, das fand ich auch noch ganz witzig. Oetikon hat so eine Kampagne gestartet, nenne ich es mal Always On. Das ist dann auch wieder so ein bisschen, es wird kompetitiver, würden wir sagen. Weil es ja Wettbewerber gibt, bei denen DNN nur in bestimmten Situationen eingreift. Oetikon rühmt sich natürlich dafür, dass deren KI-gestützte Störlärmreduktion, nenne ich es mal, immer aktiv ist und nicht nur hinzugeschaltet wird. Und dazu halt eben auch in diesem einen Chip arbeitet, der sowieso in den Geräten drin ist. Na, also das wurde auch nochmal klar hervorgehoben. Always on.
Also letzten Endes bist du mit einem ganz guten Gefühl von dieser Veranstaltung zurückgekehrt.
Ich denke, das ist rund und es hat für mich alles Sinn ergeben. Ich habe schon wieder nicht dieses verflixte Quiz gewonnen. Ich will das ja eines Tages mal gewinnen. Dieses Mal war ich unteres Mittelfeld. In die Top Ten habe ich schon das ein oder andere Mal geschafft, aber es sind halt immer einfach andere Leute schneller und wacher als ich, muss ich sagen. Mein Ziel bleibt, aber wie gesagt, diesmal unteres Mittelfeld, also passend zu Jet PX.
Und es hat sich wahrscheinlich zu deinem ersten Besuch dort, von dem du erzählt hast, im Vergleich zu damals geändert. Du hast gesagt, damals hattest du keine Ahnung von nichts.
Ja.
Jetzt ist es schon so, dass du könntest ja gar nicht an dem Quiz teilnehmen, wenn du keine Ahnung hättest. Ne?
Nee, jetzt ist der Anspruch zumindest da, das Quiz zu gewinnen. Aber ich war schon einige Male näher dran als dieses Mal. So viel muss ich zugeben.
Naja, beim nächsten Mal.
Ja, aber ihr Lieben, ich gucke hier gerade mal so im Augenwinkel zur Uhr. 25 Minuten haben wir. Ich denke, wir können an dieser Stelle einen Cut machen. Wir könnten natürlich jetzt auch noch über ganz viele andere spannende Themen reden, zum Beispiel das Interview.
Du meinst die Erfolgskontrolle oder was?
Zum Beispiel oder auch wie Rainer Hüllt sich erinnert, wie er 1978 in der Branche angefangen hat. Witzigerweise als Außendienstler bei Oticon. Ja, apropos.
Oder unsere Geschichten, die wir aus Fellbach gekriegt haben oder weiteren aus Einkaufsgemeinschaften, die da anstehen. In dem Heft steht noch einiges mehr drin.
Richtig, aber man soll ja auch selber ein bisschen schauen. Und insofern machen wir an dieser Stelle einfach mal einen Punkt und sagen auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschö, tschö.
Omni Direct.